Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Einige der beliebtesten Handy-Klingeltöne stammen von ihm. Eine der vielseitigsten und intensivsten politischen Hymnen stammt von ihm. Und zwar sowohl für Frieden, Freude als auch für Diktaturen. Zu schweigen von ungezählten Ohrwürmern, zu schweigen von sehr, sehr, sehr genau gezählten Werken, die er insgesamt geschrieben hat. Die Rede ist von Ludwig van Beethoven. Und eine der kenntnisreichsten Beethoven-Kommentatoren und geistreichsten Beethoven-Umschreiberinnen begrüße ich hier auf dem Sofa, Eleonore Bühning. Herzlich willkommen.
Danke.
Gerade erschienen sprechen wir über Beethoven, ein Musikverführer. Der Titel Ihres Buches gibt eigentlich jetzt den Titel für unsere halbe Stunde hier vor. Und was mich als erstes interessiert, ist, ob das ein Buch zum Geburtstag ist. Also Beethoven hat in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren 250. Geburtstag. Alle möglichen Kulturinstitutionen richten sich auf den Pol Beethoven aus für 2020. Ist auch das ein Buch zum Geburtstag?
Not at all, überhaupt nicht, nein, nein. Also das stimmt schon, dass in der Musikwelt alle schon kräftig trainieren für 2020. Ich selbst habe, glaube ich, letztes Jahr irgendwann eine Glosse geschrieben und gesagt, wenn es einen Komponisten gibt, der ein Gedenkjahr nicht notwendig hat, damit man an ihn erinnert, weil er sowieso allgegenwärtig ist, dann ist es Ludwig van Beethoven. Dieses Buch hat damit nichts zu tun. Ich glaube natürlich, dass der Verlag, der das jetzt herausbringt, trotzdem natürlich ganz froh ist, dass wir die Ersten sind.
Trotz des Geburtsjahres geschrieben oder komplett unabhängig davon?
Es ist so, dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Als ich klein war, als ich Kind war, bin ich in Bonn zur Schule gegangen, Kindergarten und groß geworden. Bonn ist die Beethovenstadt.
Da ist er geboren, 1770, Dezember.
Genau. Und mein Bruder war auf dem Beethoven-Gymnasium und mein zweiter Geigenlehrer war der erste Konzertmeister des Bonner Beethoven-Hallenorchesters. Und sowas prägt. Deswegen habe ich dann, als ich später studierte und die Geige an den Nagel gehängt habe, mehr oder weniger, habe ich dann über Beethoven am Ende promoviert. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe also meine Doktorarbeit über Beethoven-Rezeption geschrieben. Damals ging es genau, also das war damals sehr modern in der Rezeptionsforschung, sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Musikwissenschaft, Fragen zu stellen, wie kommt es, dass so etwas wie ein Mythos entstehen kann um einen Künstler. Mozart-Mythos oder Beethoven-Mythos, gab es damals die große Ausstellung in Bonn und so weiter. Natürlich wieder in Bonn, wo sonst. Und ich habe meine Doktorarbeit eben auch, die heißt, wie Beethoven auf den Sockel kam. Da geht es genau um diese Frage, wie kommt es, dass ein Komponist, der viele gute Sachen komponiert hat, wie andere auch, sich dann plötzlich aus der Masse hervorhebt, aus den vielen, und zum größten Komponisten aller Zeiten wird, der dann auch beliebig von verschiedenen Parteien vereinnahmt wird. Also darum ging es damals. Alles Schnee von vorgestern. So, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Sie kommen noch nicht wieder dran. Ja. Ich habe dann 2015 hat mich ein Rundfunksender gefragt.
Dann trinke ich was in der Zwischenzeit.
Ja, bitte. Ich auch. Ja. 2015 hat mich ein Rundfunksender gefragt, ob ich eine Sendungreihe machen möchte über Beethoven. Und ich habe sofort Hurra geschrien und gesagt, oh ja, super. 30 Jahre her, dass ich über Beethoven gearbeitet habe. Danach war ich dann Musikkritiker und habe über alles geschrieben, was ich gehört habe. Also alle
möglichen. Vor allem bei der Zeit, erst dann bei der FAZ.
Genau. Und ich dachte, fantastische Gelegenheit, mich zu updaten. Ich wollte rauskriegen, ist die Beethoven-Forschung weitergekommen? Welche Baustellen haben die geschlossen? Haben sie es geschafft, die und die Fragen zu lösen? Gibt es neue Baustellen? Was haben die gemacht? Und darum habe ich mich also dann auf dieses Abenteuer eingelassen, habe dann ein halbes Jahr lang jeden Sonntag 2 Stunden eine Sendung gehabt beim RBB.
Wöchentlich?
Jede Woche eine Sendung. Sie wissen nicht, wie viel Arbeit das ist. Und ich bin wirklich wieder ins Archiv gegangen. Ich habe wirklich versucht, die Nüsse zu knacken nochmal, beziehungsweise auch mich selbst zu überprüfen.
Das heißt, Sie haben wöchentlich daran gearbeitet wie ein Fortsetzungsroman.
Ja, und ich habe in dieser Rundfunksendung erstens die Biografie noch, also erzählt natürlich nicht in allen, ich bin kein Biograf, aber von der Wiege bis zur Bahre, worauf es ankommt. Und vor allen Dingen habe ich versucht, die Werke, die mich interessieren oder die ich für besonders typisch oder besonders wichtig halte, zu erklären, wie sie entstanden sind und warum die so sind, wie sie sind. Und gut. Auch das ist Geschichte. Das war 2015 und jetzt kam im Januar der Benevento Verlag und hat gesagt, daraus machen wir ein Buch. Und das ist das Buch. Und deswegen heißt es, sprechen wir über Beethoven, denn der Sprachduktus, den so eine Radiosendung hat, der ist in diesem Buch auch nicht zu verleugnen. Es ist ein Buch, was aus dem Sprechen über Beethoven entstanden ist.
Jedenfalls
und
sehr zugänglich.
Mir gefällt es, ehrlich gesagt.
Mir gefällt es auch. Es ist äußerst zugänglich. Es ist gut, wenn es Ihnen selbst auch gefällt. Sie haben gerade den Titel Ihres damaligen Buches erwähnt über Beethoven. Das heißt, wie Beethoven auf den Sockel kam, richtig?
Ja.
Wenn man möchte, kann man dieses Buch jetzt zumindest inhaltlich so assoziieren, dass Sie Beethoven ein bisschen vom Sockel runterholen. Jedenfalls machen Sie ihn sehr zugänglich. Jedenfalls ist es so, dass dieser Titel des damaligen Buches mich zu der Frage bringt, wie man sich eigentlich an so einen Stoff wagt. Also jetzt mal abgesehen von diesem äußerlichen Zugang, dass erst ein Radiosender und dann Verlag einen fragt und, oder so, weil Beethoven doch ein Massiv ist, das seinesgleichen vielleicht gar nicht kennt. Also in der Literatur vielleicht Goethe, in der Philosophie vielleicht Kant, aber
ja,
eigentlich
diesen Nimbus, ja.
Aber weder Goethe noch Kant sind gleichzeitig derart allgegenwärtig wie Beethoven. Ich habe vorhin so Klingeltöne oder sowas erwähnt. Jeder kennt einen Ohrwurm, selbst wenn er den Komponisten nie gehört hat im Konzertsaal oder so. 250 Jahre Rezeptionsgeschichte oder 200 Jahre Rezeptionsgeschichte. Also wie reißt man all seinen Mut zusammen, um sich daran zu wagen, Beethoven von der Wiege bis zur Bahre?
Ja, ich kann da nur, also das ist eine schwere Frage und natürlich hat mich das auch als junger Mensch, als ich die Doktorarbeit schrieb, wirklich fast an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Das gebe ich zu, aber das ist lange her. Und ich kann heute nur antworten mit einem wunderbaren Satz, den Helge Schneider geprägt hat, der auf seiner letzten Tournee letztes Jahr, ich glaube Singende Herrentorte hieß die oder so, sowohl DJ Bobo als auch Beethoven im Gepäck hatte. Und der hat gesagt, ich möchte Sie mit einem Komponisten bekannt machen, den viele von euch vielleicht noch gar nicht richtig kennen. Und das ist genau auch mein, das ist genau die richtige, der richtige Satz. Das ist auch mein Anspruch gewesen, an mich selbst vielleicht. Es ist doch so, ganz einfach, das Beethoven-Bild, was uns auf Wikipedia begegnet, was uns überall begegnet, wo auch immer dieses lockige Haupt auftaucht, also mit allen Zubehör. Er war ein Grantler, er war geizig, er war taub, er konnte nicht mit Frauen, er konnte nicht für Stimme komponieren, er konnte keine Oper, seine Oper Fidelio war ein Schmerzenskind.
Er hatte wuschelige Haare.
Genau, und er hat seine Haushälterin immer rausgeschmissen. Und was gibt es noch für so Klischees, die man so... Ach so, das Spätwerk, rätselhaft. Ne? Endzeitmusik, das Frühwerk.
Unfreundlich zu den Menschen, lieber
ja,
Bäume.
Ja, all diese Dinge. Und dann die Menschheit verbessern. Alle Menschen werden Brüder. Staatsfeiern, Musik, die Neunte und so weiter und so weiter. Alles dieses sind Klischees. Wie bei jedem Klischee ist es so, dass da immer ein wahrer Kern dran ist. Und manches stimmt daran auch. Aber wenn man der Musik genau zuhört und wenn man die Geschichte genau liest, dann kann man plötzlich merken, dass das eben nicht der ganze Beethoven ist, sondern nur das Bild, was wir davon haben. Und insofern glaube ich jenseits dessen, dass in meinem kleinen Drittverwertungsbuch hier alles ein...
In Ihrem eleganten und zugänglichen Einführungsbuch.
Sprachgestus hat und so, abgesehen mal davon, steht da auch eine Menge drin, was Sie nicht in jeder Beethoven-Biografie finden können. Und ich denke, das ist letztlich auch mein Anspruch, wie im Sinne von Helge Schneider. Ich möchte gerne die Menschen bekannt machen mit einem Komponisten, den sie noch nicht kennen.
Von den vielen Klischees, die Sie gerade genannt haben, oder von den vielen Themen, die es da natürlich auch gibt in Ihrem Buch Beethoven und die Frauen und so weiter, würde ich vielleicht ein Beispiel gerne mal rausgreifen, Beethoven und die Politik und da vor allem eben 9. Symphonie, letzter Satz, der Schlusschor an die Freude. Europa-Hymne?
Ja.
Wie ist das eigentlich gekommen, dass diese Melodie mit diesem Text an dieser Stelle derart politisiert wurde über die Jahrzehnte und Jahrhunderte? War das von Anfang an so geplant? Ich vermute jetzt mal eher nicht.
ganz schwere Frage. Also, weil darauf kann ich auch wieder nur mit einem Kapitel eigentlich antworten.
Ja, versuch.
Ich versuche es. Also zunächst einmal ist es so, dass vielleicht muss man das auch betonen, heutzutage, wo die Errungenschaften der Aufklärung in unserer Gesellschaft plötzlich weniger wert zu sein scheinen. Also es gibt ja so eine allgemeine Tendenz in ganz Europa, auch in den Staaten, also dass gewisse Selbstverständlichkeiten, dass es also keine Menschen zweiter Klasse geben sollte oder dass alle Menschen Brüder werden könnten, eine schöne Utopie, oder dass verschiedene andere Parameter auch, dass es so etwas wie Argumente und Diskurs zählen soll. Das alles sind Dinge, dass damit ist Ludwig van Beethoven groß geworden, als Kind im Rheinland und das ist etwas, was er auch transportiert in seiner Musik. Das ist etwas, was seine Musik wesentlich ausmacht. Also ich sage es immer ganz pauschal, die Errungenschaften der Aufklärung. Also ein Humanisierungsanspruch, den er selbst hatte an sich, aber auch an seine Werke oder auch an andere Komponisten. Und das schlägt sich auch direkt und unmittelbar in der Musik ja nieder.
Ein Anspruch, der ihn auch dazu gebracht hat, mit der Französischen Revolution zu sympathisieren.
Zum Beispiel.
Zuerst.
Also die französische, es gibt noch etliche andere Komponisten, die das auch getan haben. Das war in Mode damals, so wie es Moden gibt, aber bei Beethoven ist das sehr wesentlich, dass er schon relativ früh die Parameter der französischen Revolutionsmusik in seine Musik hineingenommen hat. Das hört man sofort.
Zum Teil auch sehr militärisch.
Auch das. Aber da täuschen Sie sich nicht. Lesen Sie mein Buch.
Also
er hat zum Beispiel auch gegen Geld natürlich Märsche für das Ancien Regime komponiert. Das hat er auch getan. Also so vaterländische Märsche für die österreichischen Kürassiere und so etwas in den napoleonischen Kriegen. Also es ist nicht so, dass es ist wie immer im Leben nicht einfach, sondern es gibt, wie Nietzsche sagte, die wahren Gefühle sind die gemischten. Er hat sowohl als auch.
Genau, das ist das, was mich
aber daran... Aber das führt mich jetzt ein bisschen vom Weg ab. Sie hatten gefragt nach der Politisierung Beethovens.
Ja.
Und ich glaube, ein bisschen steckt das...
Hängt aber zusammen. Also Sie haben jetzt darauf...
Es steckt drin in der Musik.
Ja.
Und das ist das eine.
Genau, und vor allem, es steckt nicht eindeutig in der Musik. Er hat fürs Ancien Regime gearbeitet oder sich bezahlt. Er war
natürlich
Revolutionssympathisant. Ja. Er hat sich Napoleon, jetzt nicht an den Hals geschmissen, aber mit ihm sympathisiert, dann sich losgesagt. Und genau, jetzt Rezeptionsgeschichte, Politisierung der Musik.
Er lebte in einer Zeit des Umbruchs. Also der Knabe Beethoven, der in der Hofkapelle gespielt hat, Bratsche mit 13 Jahren in Bonn, der hatte noch, es gibt so einen Scherenschnitt, einen Zopf hinten, der hatte noch, so wie Haydn, hatte der noch die Uniform eines Lakaien.
Rokoko.
Eines Aristokratischen, das war klar. Und der mittlere und späte Beethoven läuft dann halt rum wie ein Bourgeois, wie ein Revolutionär, mit diesem Halstuch und diesen kurzen Haaren und so weiter. Das kann man sofort sehen. Es ist eine Umbruchzeit in jeder Beziehung.
Das sagt man von unserer Zeit auch. Wir würden in einer Zeit des Umbruchs leben.
Und deswegen ist es sehr schwer, eine Figur oder einen Menschen oder seine Taten festzulegen. Ich finde das sowieso auch, ich finde es auch heute schwierig, in Lager aufzuteilen oder so. Nun ist es aber so, dass in Beethovens Musik, in vielen seiner Werke explizit, in vielen subkutan, tatsächlich so etwas wie ein Weltverbesserungs, ich sage das ohne Hemme, Weltverbesserungsidee drinsteckt, diese Vision eines besseren Lebens. Und vielleicht hat ihn das besonders anfällig gemacht, dafür instrumentalisiert zu werden von allen Ismen, die so rumgelaufen sind. Also der Stalinismus genauso wie der Nationalsozialismus.
Berühmt unter anderem, dass Furtwängler eben auch die 9., wenn ich mich recht erinnere, zu Hitlers Geburtstag 1937 gespielt hat, dann während des Weltkriegs auch später, dann wieder Beethoven direkt in der Nachkriegszeit auch inszeniert, dann Stalin hat sich Beethoven-Konzerte organisiert.
Ja.
Wie kommt das, wenn gleichzeitig man heute sagt, da stecke einfach nur die Botschaft Humanisierung und Europa drin?
Es ist eben beides möglich. Es ist beides möglich. Ich finde das gar nicht so erstaunlich.
Ja, aber können Sie uns plausibel machen, warum Furtwängler und Hitler und Beethoven zusammengeht?
tun sie ja gar nicht, sondern sie
ist ja passiert.
Nein, sie gehen, also es wird ein Teil davon wird instrumentalisiert und schreibt man sich auf die Fahnen. Also, aber es ist nie das Ganze, was man da kriegt, glaube ich.
Also ich meine, verbogen. Es wird verbogen.
Ja. Ich glaube, es ist Missbrauch. Man muss tatsächlich von Missbrauch sprechen. Das ist ja nicht nur Ludwig van Beethoven so gegangen. Das ging auch Schubert so oder Mozart natürlich genauso.
Ist nicht schon.
Es ging, glaube ich, auch Romanschriftstellern so, dass sie benutzt worden sind als für die Propaganda. Mhm. Unabhängig und was auch bis zum gewissen Grad dann unabhängig ist von den eigentlichen Inhalten. Mhm.
1948 dirigiert Furtwängler Fidelio, ist das richtig? Also die einzige Oper
Beethoven?
Ich habe das in Ihrem Buch gelernt,
stimmen.
Jedenfalls in der Nachkriegszeit, unmittelbaren Nachkriegszeit. Also erst.
Ich bin kein Lexikon, fragen Sie mich nicht nach Jahreszahlen.
Erst Durchhaltemusik fürs Hitler-Regime und kurze Zeit später diese Oper, die von Befreiung zu handeln scheint. Mhm. Oder? Tut sie das?
Mhm. Was ist die Frage?
Ist das also einfach erstmal das Wundern darüber, dass das so dicht beieinander sein kann, so 42, 48 und so unterschiedliche Botschaften, derselbe Komponist, derselbe Dirigent?
Ja.
Haben Sie eine Erklärung?
Ich glaube, wir haben das schon gerade eben, glaube ich, wir haben uns dem schon gerade angenähert, der Lösung. Ich denke einfach, Musik ist Musik. Und da es eben da musikalische Gedanken nicht übersetzbar sind, so wie man aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzen kann, sondern das ist eine Sprache jenseits der Sprachen, hat es nicht von mir, hat Robert Schumann mal gesagt, ist sie halt auch verschieden auslegbar. Schon ein einfaches Zitat, was ich auf Deutsch sage, können Sie in 4 oder 5 verschiedenen Arten auslegen und missbrauchen. Mit der Musik geht es noch viel einfacher.
Gibt es eine Erklärung dafür, dass es im Werk von Beethoven so viele Melodien gibt, so viele musikalische Gedanken, die heute noch oder wieder in einer ganz anderen medialen Situation so allgegenwärtig sind?
Ah, da hat eine Menge Evergreens geschrieben, würde ich sagen, ja.
Evergreens,
ja, natürlich. Oder Ohrwürmer, ja, klar. Er war halt wirklich, es war wirklich ein hochbegabter, hochbegabter Mensch, aber auch ein hochgebildeter Mensch übrigens.
Also Erklärung ist einfach Genie?
Ja, würde ich sagen. Aber ich meine, es sind genauso viele Melodien von Mozart unterwegs. Das ist jetzt nicht spezifisch Beethovens.
Ganz zu Beginn des Buches, in einem
oder
ersten
Bach.
Kapitel,
noch
genau,
viel mehr
ja,
von Bach.
Ja, da stellen Sie so ein bisschen aus diese Herkunft Haydn, Mozart, Beethoven. Können Sie uns mal beschreiben, in welchem Verhältnis die drei Klassiker in Ihren Augen so stehen?
In meinen?
Ja.
Oha.
Das ist Ihr Blick auf Beethoven.
Nein, ich referiere, glaube ich, wenn ich glaube, ich weiß, was ich stelle, Sie meine, die Klassiker-Trias, die sich irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert hat, dass man sozusagen sagt, Haydn, Mozart, Beethoven, das sind so die drei wichtigsten. Das war, Entschuldigung, Haydn, Mozart, Beethoven, ja, so. Das ist aber auch eines dieser Klischees. Und es ist dann auch, das ist zwar heute noch aktiv.
Wirksam, ja.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich längst überlagert worden von anderen Konstellationen. Ich finde das nicht so wichtig. Was, wenn Sie mich persönlich fragen, dann muss ich sagen, dass es von Joseph Haydn geniale Stücke gibt. Viele, viele geniale Stücke bedeutet mir sehr viel. Aber es gibt auch viel Konvention bei Haydn. Also nicht alles ist Gold. Aber es gibt so. Bei Mozart gibt es auch einige Stücke, ebenso bei Beethoven auch, die nicht gelungen sind, muss man auch sagen. Aber andere sind göttlich. Ne? Und wenn Sie mich fragen, welcher mir der Liebste ist, kann ich gar nicht sagen. Alle drei.
Mhm. Zu den Klischees, die Sie vorhin aufgezählt haben, gehört auch das vom Spätwerk. Spätwerk ist irgendwie schwierig. Beginnt wann eigentlich? Erst gestorben mit 56 Jahren und so Ende 40 oder so, spricht man vielleicht dann schon von Spätwerk.
Ich weiß nicht, das sind, weil es halt die letzten Werke waren, ne? Deshalb sagt man Spätwerk.
Er ist völlig ertaubt, wenn er die schreibt. Und man sagt ja auch, dass dieses Spätwerk so bestimmte Musikstile, die erst Jahrzehnte oder halbe Jahrhunderte später kommen, so vorwegnimmt. Ihr Kapitel über das Spätwerk, das beginnt mit etwas ganz, ganz Einfachem. Also Sie zeigen eigentlich, dass in diesem Spätwerk sich auch ganz, ganz, ganz große Schlichtheit, bestechende Schlichtheit findet. Habe ich es richtig verstanden?
Ja. Die Frage habe ich nicht. Was soll ich jetzt sagen? Was erwarten Sie? Sie wollen irgendwas von mir hören und ich habe keine Ahnung.
Sie tragen uns durch das Spätwerk, indem Sie beginnen, ein Quartett zu beschreiben. Richtig? Mhm. Also lässt sich irgendwie beschreiben, dass sich in solch einem Quartett, ich glaube Opus 131, sowohl Schlichtheit wie auch komplizierte Sachen finden?
Ja, das ist aber Teil, also das ist auch Teil dieser Spätwerk-Ideologie, die ja, ich will jetzt nicht niemanden langweilen, aber die im Wesentlichen auf Adorno zurückgeht. Also diese spezielle, und auf Thomas Mann natürlich, also diese spezielle Spätwerk-Ideologie. Und das kann man natürlich sehr schön gerade an Opus 131 Cis-Moll zeigen. Ich glaube, deswegen habe ich das auch gemacht in diesem Kapitel. Aber das, was man als typisch oder als Signum eines Spätwerks ausgemacht hat, was Adorno so definiert hat, dass es eben stachelig ist, dass es und süß ist, also dass es sowohl sentimental ist, also diese elegischen, lyrischen Seiten hat, aber eben auch die abweisenden, hermetischen, und dass es die Musik der Zukunft antizipiert, dass es erst von der Nachwelt richtig verstanden werden
kann. Ist das auch ein Gedanke von Adorno, dass es die Zukunft
vorwegnimmt? Sind alles Teile dieses Mythos, und das alles funktioniert so deshalb nicht, und ich hoffe auch, dass ich das habe zeigen können, weil vieles, was man dem Spätwerk zuschreibt, also den späten Spätwerk sind die letzten 5 Streichquartette und die letzten 3 Klaviersonaten, das finden Sie schon angelegt in den ersten Klaviersonaten, die der 12-jährige Beethoven in Bonn geschrieben hat. Das ist typisch Beethovensch, aber nicht typisch Spätwerk.
Zum Beispiel und, so Hall. Dinge oder
aufgehobene Pedalstellen zum Beispiel, genau. Oder, aber auch Brüche. Also was bei der Frisch und das Kind Beethoven schon ganz fabelhaft konnte, ist, dass er die Form erfüllt hat, also die Sonatenform, und sich genau an das gehalten hat, was ihm sein Lehrer Neefe beigebracht hat oder was er beim Kopieren von Mozart gelernt hat oder so. Aber dann immer bis an einen gewissen Punkt geht und dann darüber hinaus. Das ist das, was typisch Beethovensch ist. Das tut schon der Knabe Beethoven in seinen ersten Schülerwerken. Und genau das tut auch der späte Beethoven. Er ist sich eigentlich sehr treu geblieben. Ich finde das ganz erstaunlich. Man kann es an einzelnen Werken kann man es sehr genau zeigen. Also dass er immer über die Grenze geht. Also er probiert es aus. Wie ist das? Also meinethalb in einem Variationensatz hast du halt eine Mollvariation. Das ist Konvention. Und er verlängert die dann aber. Und setzt noch einen oben drauf. Wie er auch in den Sinfonien ja nicht aufhören kann, sondern es kommt dann immer, man denkt, das Stück ist zu Ende, kommt halt noch was. Ja. Das ist Beethoven. Der wollte es halt wirklich wissen.
Ja.
Mir ist es sehr sympathisch.
Ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen seiner Taubheit, die schon recht früh beginnt und die dann halt irgendwann absolut wird, und dieser Art von Musik?
Sie meinen jetzt wegen dieser sphärischen Klänge, dem Klingeln, zum Beispiel diesen hohen Register in der Aietta, das ist ja oft gesagt worden, dass hätte er nur komponiert, weil er nicht mehr hören kann oder weil es so eine Art Tinnitusstelle ist.
Genau, und zu den Klischees, die darüber existieren, die auch in Ihrem Buch erwähnt werden, zählt ja auch, dass dieses Genie dann Dinge gehört hätte, die man als normal hörender Mensch nicht hören könne. Oder
kann
was auch
sein,
immer.
Kann nicht sein. Ich bin nicht taub und deswegen, ich hoffe, ich werde es auch nicht. Ich kann das schlecht sagen. Also erstens, ich habe auch über das Taubsein natürlich recherchiert und auch geschrieben, steht auch in dem Buch was drüber drin. Also erstens ist es so, dass taube Menschen nicht taub sind für alles. Man hört nicht nur über die Ohren, man hört offenbar auch über andere Organe. Genau weiß man das nicht. Und er war auch unterschiedlich taub, also zu der Ertaubungsprozess ist nicht geradlinig gelaufen, sondern er konnte manchmal Dinge hören, wenn er sie hören wollte vielleicht. Also auch, das ist ja, also und dann wiederum nicht. Und das ist das eine. Das andere ist, was ich ganz sicher bin, dass es, ich glaube, dass vielleicht, man kann das nicht sagen, weil wie gesagt, er ist tot und ich kann ihn nicht fragen, aber ich bin ziemlich sicher, dass Ludwig van Beethoven nicht anders komponiert hat, weil er taub war. Er hat natürlich ungeheuer gelitten unter der Einsamkeit, die das bedeutet. Wenn ihnen einer der Sinne fehlt, dann sind sie auch teilweise ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Bestimmt hat er da persönliche Probleme gehabt. Aber dass es sich an seiner Musik niedergeschlagen hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Denn Ludwig van Beethoven war genau wie Mozart auch ein Kopfkomponist. Er hat wirklich, das zeigen seine Skizzenbücher, von denen ja viele erhalten sind. Nicht alle, aber viele. Also er hat gefeilt und mit sich selbst einen Diskurs geführt, also Dinge entworfen und wieder verworfen. Das hat sich alles abgespielt im Kopf, im Hirn, und dazu braucht man keine Ohren. Ich glaube, also insofern, da das, dieser Kompositionsprozess bei Beethoven, da ist ja auch schon drüber geforscht worden, und da gibt es eigentlich kein Vertun. Da der so abgelaufen ist, wie er abgelaufen ist, glaube ich, dass man guten Gewissens sagen kann, nee, so eine Tinnitusstelle im hohen Register hat mit Taubsein absolut gar nichts zu tun.
Mich würde so gegen Ende unseres Gesprächs noch interessieren, ob Sie eine Erklärung dafür haben, dass zu Lebzeiten schon dieser monumentale Ruhm entstanden ist. Das ist ja, also klarerweise gab es diesen Typ von Medien noch nicht wie heutzutage, wo man innerhalb von kürzester Zeit...
Ah, es gab schon Zeitungen, ja.
Ja, klar, aber man kann jetzt nicht in Echtzeit Millionen...
Noch sind sie auch nicht tot, die noch nicht ganz tot, die Zeitung.
werden sie auch nicht. Millionen umschlingen. Mhm. Und dennoch war es im März 1827 so, dass hunderte Leute zu seiner Beerdigung gekommen sind. Als Zentralfigur gegolten hat.
Ja. Darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Und ich muss Ihnen leider sagen, ich habe es nicht rausgekriegt, woran es liegt. Also, ich habe sehr lange dran geschraubt. Und das Buch ist schon lange vergriffen. Ich finde vieles heute noch daran richtig. Viel gelernt dabei natürlich, wie immer das so ist. Aber so richtig erklären kann man es, glaube ich, nicht. Es kamen viele Dinge zusammen. Und er hat den Zeitgeist, glaube ich, bedient oder erfüllt, ist vielleicht das schönere Wort dafür, auf eine Weise, eben in dieser Zwischenzeit, in der er lebte, die ja nicht nur eine politische Zwischenzeit ist, sondern auch die Zeit tatsächlich zwischen Manufaktur und Industrialisierung. Und also wo ganz viel im Umbruch war, wo sich die politischen, die sozialen Verhältnisse und verändert haben. Und da hat und das hat er gelebt, und das ist in seinem Werk auch manifest. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Faszination, auch die bis heute so anhält, weshalb ich immer sage, Beethoven lebt. Also solange wie und jedes Stück, was man aufhört und hören kann, wieder neu erfahren kann und wieder was, und man lernt jedes Mal wieder was draus. Gibt es nicht bei vielen Stücken, nicht bei vielen Komponisten, und das ist aber so. Okay, das hat eventuell was damit zu tun. Okay. Sie möchten, dass ich aufhöre zu reden.
Ich möchte das okay. Gar nicht. Das sind die äußeren Bedingungen, die das sagen. Ich halte fest, Beethoven lebt. Das ist mein Eindruck auch ganz gewesen. Nach der Lektüre dieses Buches sprechen wir über Beethoven. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Eleonore Bühning.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Danke schön.